Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Holger Stephan. Ich bin Geburtsmediziner und Leiter am Universitätsklinikum Leipzig, die Klinik für Geburtsmedizin. Und ich sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Professor Paul Brinkhörter aus Köln, der Internist ist und Nephrologe. Und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs sind die TMAs, also thrombotische Mikroangiopathien.
Also auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Die thrombotischen Mikroangiopathien sind das Thema. Und hinter diesem komplizierten Namen stecken unterschiedlichste Krankheiten. Die TMAs, wie wir es im Alltag häufig nennen, sind ein Muster. Und die Herausforderung liegt darin, dieses Muster schnell zu verstehen und zu erkennen, welche Krankheitsursache dahinter steckt. Das ist entscheidend, weil lebensrettend. Es gibt bestimmte Formen der TMAs und dazu gehört die TTP, die unbehandelt mit einer sehr, sehr hohen Sterblichkeit einhergeht. Es gibt andere Formen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von Organverlusten, zum Beispiel einer schweren Niereninsuffizienz einhergehen, bis hin zur Dialysepflichtigkeit oder schweren neurologischen Schäden oder Herzinfarkt. Wir müssen es also rechtzeitig erkennen, um dann ganz gezielt behandeln zu können. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und die ganz besondere Herausforderung ist natürlich dann, wenn wir über Patientinnen reden, die schwanger sind, meistens im fortgeschrittenen Stadium, also in den letzten Monaten der Schwangerschaft.
Das ist völlig richtig. Das Zusammenspiel von Schwangerschaft und TTP ist besonders speziell, weil natürlich der Geburtsmediziner als der Behandelnde der Schwangerschaft erstmal primär nicht der Spezialist ist für TMA-Erkrankungen, weil sie halt auch sehr selten sind. Das ist nicht unser Alltag. Auf der anderen Seite ist, wenn sich eine TTP in der Schwangerschaft erst manifestiert, die Patientin und auch ihr ungeborenes Kind in Lebensgefahr. Und insofern unterstreicht das die Bedeutung der Thematik, über die wir heute sprechen. Und als ich in das Thema reingekommen bin, sozusagen von extern und verschiedene auch Meetings und Gespräche besucht und gehört habe, ist mir aufgefallen, dass selbst die absoluten TTP-Experten, zu denen ich mich jetzt nicht zähle, in vielen Sachen auch noch Fragen haben. Und ich habe in vielen Diskussionen mitbekommen, das hat mich auch erstaunt, dass je tiefer man im Fach drinne ist, die Zahl der noch offenen Fragen eher nach oben ging. Und was wir gelernt haben, ist, dass eben die Diagnosestellung, obwohl im Lehrbuch alles gut beschrieben ist, eben nicht so trivial ist und dass es da oft kein so einfaches Schwarz und Weiß gibt. Und je mehr der Experte eigentlich im Thema drinne ist, umso schwieriger ist es manchmal, um die richtige Diagnose zu ringen und die richtige Diagnose festzumachen. Paul, sehe ich das richtig aus der Außensicht des Kreißsaals?
Absolut, lieber Holger. Das ist genau das Dilemma, vor dem wir stehen im Alltag. Und das wird häufig ganz deutlich, wenn wir Patientinnen sprechen, gerade im Rahmen von Schwangerschaften. Du hast es angedeutet, da tritt die TTP dann doch häufiger auf im Vergleich zu anderen Lebensumständen. Und da ist es dann häufig doch eine Herausforderung, die richtige Diagnose zu stellen, vor allem schnell die richtige Diagnose zu stellen. Die Welt ist hier nicht schwarz-weiß. Die thrombotischen Mikroangiopathien beschreiben ein Muster von unterschiedlichsten Krankheiten, die dieses Muster verursachen können. Zu diesem Muster gehört auf der einen Seite die sogenannte intravasale mikroangiopathische Hämolyse. Furchtbar komplizierte Worte. Was dahinter steckt, ist die Beschreibung, dass sich kleine Blutgerinnsel bilden, und zwar Blutgerinnsel in den kleinsten unserer Gefäße und entsprechend jedes Organ betreffen können und so eine Organ Fehlfunktionen führen können. Häufig ist die Niere betroffen, häufig ist das zentrale Nervensystem betroffen oder das Herz. Gleichzeitig also die Kombination auf ganz typischen Laborveränderungen, die wir messen können, wenn wir das Blutbild zum Beispiel untersuchen, aber auf der anderen Seite eben auch klinische Symptome, die reichen können von Kopfschmerzen, Schwindel bis hin zu schweren Schlaganfall-ähnlichen Symptomen. Und das ist natürlich dann immer hochdramatisch, insbesondere hochdramatisch, wenn wir über eine schwangere Patientin reden, die in ganz anderen Umständen ist und meistens ja am Ende der Schwangerschaft sich dann präsentiert. Und dann geht es nicht nur um das Leben der Mutter, sondern es geht auch um das Leben des noch ungeborenen Kindes. Und da ist es nicht immer ganz einfach, die typischen Komplikationen einer Schwangerschaft zu unterscheiden von den thrombotischen Mikroangiopathien, die andere Ursachen haben, die internistische Ursachen haben, bis hin zum Morbus Moschkowitz, wo wir von der thrombotisch-thrombozytopenen Purpura sprechen. Wir versuchen da immer so ein bisschen schrittweise heranzugehen und wenn wir jetzt bei dem Beispiel der schwangeren Patienten bleiben, da seid ihr natürlich die Behandlungsführenden. Und in der Regel werden wir dann kontaktiert, wenn die typischen Komplikationen einer Schwangerschaft eher für unwahrscheinlich gehalten werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das versuchen auseinanderzuhalten, dass wir das versuchen, diagnostisch schnell aufzudröseln. Ist es hier eine Komplikation der Schwangerschaft? Oder reden wir von einer anderen Erkrankung und müssen wir die dann entsprechend auch anders behandeln?
Das sehe ich genauso. Man muss zumindest in der Geburtsmedizin erstmal klar sehen, dass die Diagnosestellung einer TMA natürlich nicht der Alltag ist auf einer Geburtsklinik. Das sind wenige Patienten. Wir reden über eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Und man muss auch konstatieren, dass natürlich der Wissensstand um dieses Problemfeld TMA in der Geburtsmedizin sicherlich entwicklungsfähig ist, eben weil niemand wirklich Erfahrung mit sehr vielen Patienten hat. Wir können über einen Fall aus meiner Klinik reden, wo man das sehr, sehr gut exemplarisch erläutern kann, wie es so läuft, wie du es gerade auch gefordert hast, dass mit dem Verdacht, dem Aussprechen des Verdachtes auf eine TMA, das geburtsmedizinische Setting erstmal auch verlassen wird und man den Internisten, den Spezialisten kontaktiert und hinzuzieht, weil es eben dann sehr schnell eine sehr interdisziplinäre Geschichte ist. Folgenden Fall will ich kurz berichten, von dem ich auch extrem viel gelernt habe in Sachen Verständnis TTP. Wir haben in meiner Klinik eine Patientin stationär aufnehmen müssen in der 22. Schwangerschaftswoche mit einem intrauterinen Fruchttod. Das ist ein sehr trauriges Ereignis, aber in einer großen Geburtsklinik jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Bei Aufnahme war die Patientin klinisch in einem reduzierten Zustand. Das kann auch mal sein. Letztendlich, das Kind war intrauterin verstorben und war auch eigentlich zu klein für das Schwangerschaftsalter von 22 Schwangerschaftswochen. Insofern war diese Schwangerschaft erstmal nicht vital. Was auffiel und was nicht typisch ist für einen intrauterinen Fruchttod, war die sehr niedrige Thrombozytenzahl von 24, sodass automatisch bei einer schweren Thrombozytopenie plus einer schweren angenommenen plazentaren Dysfunktion die Verdachtsdiagnose frühes, sehr schweres HELLP-Syndrom formuliert wird. Und da sprach er auch erstmal nichts dagegen. Die klinische Konsequenz war erstmal eindeutig, dass man muss eine Abortinduktion vornehmen, um die Schwangerschaft aus dem mütterlichen Körper zu entfernen, auch in der Erwartung, dass sich dann die klinische Situation bessert, wenn die Plazenta raus ist. Genau so ist es in diesem Fall gemacht worden. Wir haben eine Abortinduktion gemacht, die dann auch Gott sei Dank sehr zügig verlief. Und man hätte jetzt erwarten müssen, dass sich die klinische Situation bessert. Trotzdem muss man das schon kritisch hinterfragen. HELLP-Syndrom in der 22. Woche ist sehr früh. Es gibt es schon, ist aber sehr, sehr selten. Und auch eine Thrombozytenzahl von 24 ist ungewöhnlich niedrig für ein HELLP-Syndrom. Aber das war erstmal die Arbeitsdiagnose. Und als die Schwangerschaft beendet war, mussten wir beobachten, dass zumindest die laborchemische Konstellation eher schlechter wurde. Also die Thrombozyten fielen ab auf 13. Und da war der Punkt erreicht, wo man eine rein geburtshilfliche Diagnose wirklich kritisch hinterfragen muss und abwägen muss, ob es hier nicht doch ein anderes Problem gibt. Denn das passt dann jetzt mit dem HELLP-Syndrom eben nicht mehr zusammen, dass mit Geburt der Plazenta die Thrombozyten noch weiter abfallen. Also es war erstmal hier eine unklare Situation, die dann noch weiter eskalierte, indem die Patientin eine neurologische Symptomatik entwickelte, also eine Aphasie und auch eine Schwäche im Arm. Und diese Kombination aus schwerer Thrombozytopenie, Schwangerschaftskomplikation und jetzt neurologische Symptomatik hat dann relativ schnell die Verdachtsdiagnose einer TTP generiert. Und dann ging es relativ schnell. Es wurde eine Bildgebung gemacht, wo man auch Mikroinfarkte im Gehirn gesehen hat. Und genau an diesem Punkt, wo dann die Diagnose quasi fast lehrbuchhaft klar war, sind dann natürlich unsere Internisten mit eingestiegen und haben die Patientin entsprechend behandelt, was relativ flott passierte und was auch dazu geführt hat, dass die neurologische Symptomatik relativ schnell komplett wieder verschwunden war. Und da war klar, wir haben es hier wirklich mit einer schweren TTP zu tun, die bei Patientinnen, die in den 30er Jahren war, überhaupt nicht bekannt war. Da gab es keine Vorgeschichte und das war eine Diagnose, die wirklich jetzt neu gestellt wurde, sozusagen indiziert durch diese Schwangerschaftskomplikation. Und in der weiteren Aufarbeitung des Falles durch unsere Hämistasiologen ist dann auch klar geworden, dass es sich hier um eine angeborene Form der TTP handelt und auch die entsprechende Genetik geklärt werden konnte. Dazu lassen sich zwei Sachen sagen. Zum einen, die Schwangerschaft war natürlich sehr traurig ausgegangen. Punkt. Aber zweitens, mit Kenntnis der Diagnose hat sich natürlich die Situation für diese Frau wesentlich geändert, weil jetzt natürlich die zielgerichtete Therapie eintreten konnte und natürlich, wenn man jetzt an dieser Schwangerschaft in die Zukunft blickt, natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, wenn man erstmal die Grunddiagnose weiß.
Genau, und wenn ich da einhaken darf, weil das ist wirklich ein Fall wie aus dem Lehrbuch, beginnen eben dieser Diagnose, wir haben hier eine thrombotische Mikroangiopathie und nicht das typische Bild von geburtshilflichen Komplikationen. Da kommt dann eben der interdisziplinäre, dieser Teamansatz zum Tragen, wo die Zahnräder aneinander greifen müssen, wo die Internisten zusammen mit euch in der Geburtshilfe dann die Diagnose stellen müssen. Und das ist in der Theorie relativ gut und klar dargelegt. In der Praxis liegen dann die Herausforderungen im Kleinen. Denn die Diagnose der TTP basiert im Wesentlichen darauf, dass wir einen bestimmten Laborwert bestimmen. Das ist die sogenannte Aktivität der ADAMTS13 Metalloprotease. Das ist ein bestimmtes Enzym, was man sich so vorstellen muss, das wird in der Leber gebildet, kreist in unserem Blut und ist wie eine Art Schere, die ein wesentlicher Bestandteil ist in unserer Gerinnungskaskade, indem es nämlich dazu führt, dass an der Oberfläche von gefäßauskleidenden Zellen, quasi der innersten Schicht unserer kleinen Gefäße, da bilden sich wie so kleine Tannenbäume immer solche Fortsätze von bestimmten Proteinen, an die die Blutplättchen anheften. Und dieses Enzym ist wie eine Schere, die schneidet diese herausstehenden Eiweiße immer wieder ab, guckt, dass es immer alles schön kurz ist, sodass keine Blutplättchen daran anhaften. Wenn die Aktivität dieses Enzyms reduziert ist oder das Enzym gar fehlt, dann haben wir eben überlange Ketten und dann können sich viele Blutplättchen daran haften. Und so kann man sich, glaube ich, bildlich ganz gut vorstellen, dass dann eben diese Blutgerinnsel entstehen können. Und um das eben nachzuweisen, gibt es zum Glück diesen Bluttest, der innerhalb von wenigen Stunden uns das Ergebnis liefern kann, in der Theorie. In der Praxis ist es leider nach wie vor so, dass dieser Bluttest nicht überall in Deutschland rund um die Uhr an jedem Tag zur Verfügung steht, sondern das machen häufig noch Speziallabore. Die Situation, die Versorgungssituation wird besser und mittlerweile kriegen wir das in der Regel innerhalb von ein, zwei Tagen flächendeckend in Deutschland, aber es ist noch nicht perfekt. Da können wir noch besser werden, da arbeiten wir dran. Aber das ist sicherlich noch eine Herausforderung. Und am Anfang beginnt man häufig auf Verdacht zu behandeln. Und in dem Fall, den du jetzt geschildert hast, war es wirklich ein typischer Verlauf, sodass wirklich der Verdacht nicht nur mit niedriger, sondern mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorlag, dass hier eine TTP vorlag. Und das hat sich ja dann im Verlauf auch bestätigt. Und dann ist eben das Wichtige die rasche Therapie. Und das bedeutet, dass man eine Art des Blutaustausches macht, indem man von Blutspendern das Plasma den Patienten zur Verfügung stellt, um eben dieses Enzym, diesen Mangel zu ersetzen. Da tut sich im Moment extrem viel in der Therapie und neben dieser Akuttherapie gibt es ja noch weitere Säulen und wichtig ist, dass wir diese verschiedenen Formen, die dann ganz zugrunde liegen, dann sehr, sehr spezifisch behandeln. Denn auch das haben wir gelernt, es gibt nicht nur die eine Form der TTP und das ist dann die nächste Herausforderung. Du hast es schon angedeutet, in eurem Fall kam raus, dass es eine angeborene Form war, also eine genetisch, eine vererbte Form der TTP. Und das ist die äußerste Seltenheit. Wir müssen unterscheiden bei der TTP. Gibt es sogenannte angeborene Formen oder auch kongenitale Formen? Die liegen in unserem Erbgut begründet. Das sind Mutationen in Genen oder in einem bestimmten Gen, nämlich das Gen, was für die ADAMTS13 wichtig ist, was dazu führt, dass die Aktivität reduziert ist. Und daneben gibt es die sogenannte erworbene Form und dahinter steckt eine sogenannte Autoimmunerkrankung, dass Patienten, Patientinnen Antikörper entwickeln, dass das Immunsystem mit dem eigenen Körper reagiert. Und das ist vor allem bei Erwachsenen die wesentlich häufigere Form. Also über 95% sind erworbene, durch das Immunsystem vermittelte Formen der TTP. Und diese angeborenen Formen sind die äußerste Rarität. Die zeigen sich häufiger dann schon im Kindesalter. Da muss man hellhörig werden und eben, und das ist die Besonderheit, während Schwangerschaft. Denn wie du gesagt hast, deine Patientin, nehme ich mal an, hatte vorher nie Probleme gehabt in ihrem Leben und es war die erste Episode während einer Schwangerschaft. Die Schwangerschaft war sozusagen der Trigger, der auslösende Faktor, wo dann diese Erkrankung in den Vordergrund getreten ist. Und das Besondere eben bei dieser kongenitalen Form ist, dass wir da, genauso wie bei der immunvermittelten Form, bei beiden sehen wir die deutliche Reduktion der Enzymaktivität. Aber bei den einen können wir dann im Verlauf auch noch die Antikörper nachweisen, nämlich bei der immunvermittelten Form. die Antikörper, die die Enzymaktivität hemmen. Bei der angeborenen Form gelingt das uns in der Regel nicht. Und da brauchen wir dann die Genetik, wie du schon gesagt hast. Das ist aber eine Untersuchung, die Wochen, teilweise Monate dauert. Das heißt, wir sind immer in der Herausforderung, einfach, wie überbrücken wir die akute Phase, um die Patientin das Leben zu retten, die Symptome zu mildern. Und dann, wie geht die Therapie da weiter? Und das erfordert wieder ein enges Zusammenspiel zwischen einer guten ambulanten Versorgung, aber auch einer guten Nachsorge, dass wir die Diagnose richtig stellen. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Fall war. Ich nehme an, da war es genauso typisch. Man konnte die Antikörper nicht nachweisen. Und erst im Verlauf kam dann die Genetik. Darüber reden wir wahrscheinlich über mehrere Wochen und Monate, bis die Diagnose gestellt wurde.
Ist genau so. Also wir hatten dann relativ schnell erfahren, dass die ADAMTS13-Aktivität kleiner 5% war. Damit war die TTP bewiesen und es waren keine Antikörper nachweisbar. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, wie selten diese Patientin ist. Du hast ja gesagt, dass nur 5% haben die angeborene Form. Dass dieser Labortest noch nicht so ganz schnell und flächendeckend verfügbar ist, ist sicherlich eine Sache. Aber die zweite Sache ist, man muss natürlich auch dran denken. Wenn ich die Differentialdiagnose TMA gar nicht auf dem Schirm habe und die ADAMTS13-Aktivität gar nicht abfrage, dann komme ich ja letztendlich diagnostisch da auch nicht weiter.
Absolut. Und da brauchen wir eben dieses enge Zusammenspiel, wenn man sieht, okay, hier ist, es passt nicht ins typische Muster der sogenannten Schwangerschaftsvergiftung, der Präeklampsie oder eines HELLP-Syndroms. Wenn wir merken, es ist nicht diese typische Komplikation, dann macht es sicherlich Sinn, früh den Kollegen aus der inneren Medizin, ob es jetzt der Hämatologe oder Hämostasiologe ist oder der Nephrologe, darüber kann man trefflich akademisch streiten. Letztendlich ist es gut, daran zu denken und sich den Rat da zu holen und dass wir dann die Diagnostik eben schnell vervollständigen, um das Beste für unsere Patienten zu erreichen, schnell die richtige Diagnose zu stellen. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch, die Welt ist nie schwarz-weiß, besondere Fälle. Also ich kann mich erinnern, dass wir so einen Fall mal hatten, wo es uns gelungen ist, Antikörper nachzuweisen und wir gedacht haben, na, wir haben jetzt hier eine angeborene Form entdeckt. Und dann haben die Kollegen im Labor noch einen zweiten Untersuchungsschritt gemacht. Sie haben einen sogenannten Hemmkörper-Assay gemacht und indem sie das Blut oder das Plasma, einen Teil, Bestandteil des Blutes unseres Patienten verdünnt haben und geguckt haben, ob in dem Blut Faktoren drin sind, die diese Aktivität hemmen können. Und es war tatsächlich so. Dieser sogenannte Hemmkörper-Assay hat dann eben darauf hingedeutet, okay, es ist ein Hemmkörper vorhanden, den wir mit dem üblichen Testverfahren zum Nachweis der Antikörper nicht erfassen. Aber das kann durchaus sein, dass es ein anderer sogenannter Antikörper dann ist, ein anderer Subtyp von Antikörper. Dann ist es immer noch die immunvermittelte Form, eben nicht die angeborene. Und in unserem Fall war es dann auch tatsächlich so, wir haben den genetisch untersucht, den Patienten, und da kam dann eine unauffällige Genetik raus, sodass es sehr, sehr sinnvoll ist, dass diese Patienten in spezialisierten Zentren behandelt werden, wo man dann auch die Möglichkeiten hat, tiefer in die Diagnostik einzusteigen, um die Frage zu beantworten. Denn es hat unmittelbare Konsequenzen. Es hat Konsequenzen nicht nur für die akute Therapie. Die einen brauchen dann nach der akuten Phase eine starke Immunsuppression. Wir müssen ihr Immunsystem unterdrücken, kontrollieren, dass die Antikörper nicht mehr gebildet werden. Und die anderen Patienten mit der angeborenen Form brauchen eine Form von Enzymersatztherapie. Das sind grundsätzlich unterschiedliche Therapieansätze. Und das ist wichtig für die Akuttherapie, aber natürlich auch für alles, was dann im Leben noch kommt. Und wenn wir über junge Frauen reden, dann reden wir ja wahrscheinlich dann auch bald wieder über, ist eine zweite Schwangerschaft möglich oder ist es jetzt ausgeschlossen?
Absolut, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Der Fall, den ich berichtet habe, war natürlich erstmal traurig, weil die Frau natürlich jetzt nicht mit Baby aus der Klinik nach Hause gegangen ist, aber sekundär hatte die Frau einen wesentlichen Vorteil für sich jetzt, weil die Diagnose klar war. Und das ändert natürlich die Perspektive und ändert natürlich die Beratungssituation, gerade bei einer jungen Frau mit Kinderwunsch, ganz fundamental. Im berichteten Fall ist es dann dazu gekommen, dass die Frau noch einmal schwanger wurde und natürlich jetzt von vornherein wusste, welches grundlegende Problem hier die Herausforderung ist. Letztendlich ist durch unsere Internisten, durch unsere Hämostasiologen die Schwangerschaft ganz eng begleitet worden und sie hat viele, viele Plasmapräparate erhalten, die aber dazu geführt haben, dass die Schwangerschaft erfolgreich bis fast zum Termin ging und letztendlich dann ein lebendes Kind, ein lebendes, gesundes Kind geboren wurde. Der Aufwand war nicht unerheblich, aber das Ende war mehr als vorzeigbar, eine erfolgreiche Geburt. Und das wäre natürlich gar nicht möglich gewesen, wenn man die Diagnose nicht gekannt hätte. Die Frau wäre ein zweites Mal in so eine geburtshilfliche Katastrophe hineingelaufen. Das lässt natürlich für uns beide auch die positive Aussage zu, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren dramatisch verbessert haben und wir extrem viel gelernt haben und wir heute Gott sei Dank unseren Patienten sagen können, TTP und Schwangerschaft, das schließt sich erstmal nicht so absolut aus. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, geht sehr viel, sicherlich mit einem gewissen Risiko verbunden, aber unterstreicht eigentlich auch die Notwendigkeit, dass wir da sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen, wenn eine Frau mit einer bekannten Diagnose TTP, egal ob es jetzt angeboren oder erworben ist, mit dem Gedanken sich trägt, schwanger zu werden oder schon mit einer Frühschwangerschaft zu uns kommt.
Ich teile da deinen Optimismus und wir sehen es genauso. Diese alte Vorstellung, dass TTP und Schwangerschaft sich ausschließen, das ist nicht mehr haltbar heutzutage. Und das gilt in meinen Augen sowohl für die angeborene Form, wo wir gute Protokolle haben, du hast berichtet, wie wir die Patienten begleiten können durch die Schwangerschaft, aber gilt auch für die immunvermittelte Form. Dort ist es ein bisschen anders gelagert, denn da muss unsere Strategie sein, dass wir bestmöglich vorbereitet in die Schwangerschaft gehen. Und das heißt, dass wir eben die Immunsuppression so weit optimieren, dass im Idealfall keine Antikörper nachweisbar sind. Und dann die Patientin schwanger wird und man das im Verlauf der Schwangerschaft engmaschig begleitet und kontrolliert. Die können natürlich jederzeit wiederkommen, die Antikörper. Das können wir nicht vorhersagen bei der immunvermittelten Form. Und bewegt sich dann in einem Raum, wo man, wie gesagt, die engen Kontrollen braucht. Aber dann sind die Chancen auch gar nicht so schlecht, wenn es uns gelungen ist. Und wir haben einige Patientinnen begleitet durch die Schwangerschaft mit entsprechenden Vorkehrungen. Und das Entscheidende, das A und O, die engmaschige Begleitung, die Anbindung an ein erfahrenes Zentrum. Und im Idealfall hat man dann eben beide Disziplinen beieinander. Auf der einen Seite während der Schwangerschaft natürlich in der Begleitung die Internisten mit der Erfahrung der TTP und gutes geburtshilfliches Zentrum, sodass man best vorbereitet die Schwangerschaft gemeinsam begleitet. Und am Ende hoffentlich, und in vielen Fällen klappt das, eine gesunde Geburt steht.
Genau so ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Paul, ich habe wie immer im Gespräch mit dir viel gelernt und ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts auch verstanden haben, dass wir hier eine sehr, sehr ernste Erkrankung besprochen haben, die Lebensgefahr bedeutet, zumindest wenn sie es bei einer jungen Frau in der Schwangerschaft manifestiert, wir aber gleichzeitig eine extrem dynamische Entwicklung haben zum Guten mit neuen diagnostischen und vor allem therapeutischen Möglichkeiten, die es vor Jahren wirklich noch nicht gab, sodass wir heute, wenn die Frauen zu uns kommen, mit der Fragestellung, kann ich schwanger werden oder anderen Fragestellungen, extrem positiv beraten werden können und wir ein tatsächliches Behandlungsangebot haben, was funktioniert und was es so in den letzten Jahren noch nicht gab.
Absolut, das sehe ich genauso, Holger. Das Gespräch hat mir genauso viel Freude gemacht und ich glaube, dieser Austausch soll auch deutlich machen, wie gut wir zusammenarbeiten können. Und wir können nur auffordern, bei Fragen kann man sich immer an uns wenden und man muss das Gespräch suchen, man muss den Kontakt suchen und dann werden die Zentren auch dafür gerne zu bereitstehen. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir danken Ihnen für dieses Gespräch und hoffen, dass Sie, liebe HörerInnen, etwas für Ihre tägliche Praxis mitnehmen konnten. Wir freuen uns, wenn Sie auch zur nächsten Folge einschalten. Dieser Podcast wurde von Sanofi produziert und richtet sich ausschließlich an Fachkreisangehörige.